Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Talking Business Ideas, dem Treffpunkt für Visionäre, Macher und Innovatoren. Gemeinsam mit seinen Gästen taucht Kevin Tötmann jede Woche ein in die Geschichten hinter dem Erfolg, entdeckt Ideen, die die Zukunft formen, teilt Erfahrungen, die prägen und lernt aus den Herausforderungen, die stärker machen. Viel Spaß mit einer neuen Folge Talking Business Ideas.
In der heutigen Folge ist Rehan Kahn von der RAB IT Solutions mein Gast. Wir sprechen darüber, wie er vom Profisportler zum Profiunternehmer geworden ist, wo er die IT-Sicherheit in den nächsten Jahren sieht und warum ausgerechnet der Motorsport sein aktueller Ausgleich zum stressigen Unternehmeralltag ist. Extrem spannende Folge, bleibt dran, wir geben direkt Gas und gehen direkt rein.
Ja, Rehan, dann würde ich sagen, herzlich willkommen nochmal und freue mich, dass du da bist, dass du den Weg auf dich genommen hast, hier hinzukommen heute. Um einfach mal unsere Zuhörer so ein bisschen mitzunehmen. Wie war dein Werdegang jetzt zum Geschäftsführer, zum Inhaber eines Unternehmens, das sich mit IT-Sicherheit beschäftigt?
Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Danke, dass ich dabei sein darf. Ich bin gestartet, klassisch, nach meiner Ausbildung als Fachinformatiker. Habe ich ein paar Konzerne durchlaufen, habe da unterstützt im Consulting-Bereich, viele, viele Projekte abgewickelt. Und während der Zeit ist mir dann echt klar geworden, so okay, das willst du nicht dein ganzes Leben lang machen. Und ich habe das dann wirklich ein paar Jahre gemacht und habe dann 2005 das Unternehmen gegründet. Damals auch mit einem ganz anderen Schwerpunkt als heute. Also wir sind auch da klassisch im Projektgeschäft gestartet, haben große Konzerne unterstützt bei Hard- und Software-Implementierungen. Dann waren viele, viele globale Projekte dabei. Und haben es dann viele Jahre letztendlich dann noch den Vor-Ort-Support für viele Hersteller gemacht, wirklich ganz Deutschland, teilweise 4 Stunden SLA-Themen, die wir abgedeckt haben und haben dann 2018, 2019 angefangen, das Geschäftsmodell einmal komplett zu drehen, klassisch zum Managed Service Provider zu transformieren und uns dann wirklich primär auf den Mittelstand zu konzentrieren. So, und das war eigentlich definitiv der richtige Weg. Warum? Gerade im Mittelstand passiert natürlich viel Hemdsärmliches, sage ich mal, was die IT angeht. Mhm. Das erleben wir nach wie vor. Es ist zwar die letzten Jahre deutlich besser geworden, dass die Awareness einfach da ist, dass die Unternehmen was tun müssen. Aber ich kann halt auf Augenhöhe mit den Unternehmern, mit den Inhabern, können wir sprechen und die Themen tatsächlich auch einfach voranbringen. So, und im Konzernbereich ist das halt einfach in der Form nicht möglich. Bist du einer der vielen Lieferanten, wirst nicht gesehen, bist der Getriebene. Und das wollten wir einfach irgendwann nicht mehr so. Und die Transformation, sage ich mal, ist uns ganz gut geglückt. Und das ist auch mittlerweile einfach unser Kerngeschäft.
Wie viele Leute seid ihr?
In Summe mittlerweile auf 4 Unternehmen aufgeteilt, sind wir knapp 80 Mann.
Wow, das ist schon krass. Alle von noch vor der Transformation oder hast du im Rahmen der Transformation auch die Teams umstrukturieren müssen?
Sowohl als auch. Also wir haben 2013 dann schon mal das zweite Unternehmen gegründet gehabt. Das war damals noch mit einem ganz anderen Schwerpunkt. Bilden wir aber Stand heute Thema Datenschutz, IT-Sachverständige, Auditoren, die bilden wir darüber ab. Also es ist so ein Mix aus beidem. Das eine oder andere ist dann ehrlicherweise auch während der Transformation entstanden.
Das finde ich spannend. Also das ist natürlich krass. Wie kann ich mir das vorstellen, wenn ich jetzt sage, ich habe ein Thema, natürlich, Idealfall ist immer, ich komme zu dir, wenn ich mich dazu entschließe, irgendwie einen Server aufzustellen oder überhaupt einen Computer ins Unternehmen zu holen. Aber wie ist dann so der Prozess? Nimm uns da vielleicht einmal mit. Ist es so, dass ihr quasi einen Bestand aufbaut erstmal?
Ja, es kommt ja eher selten vor, dass irgendjemand sagt, hey, ich baue mein Unternehmen gerade komplett neu auf, sondern in der Regel gibt es ja schon irgendwo eine Infrastruktur, die da ist, die ja im besten Fall über die letzten Jahre zumindest ansatzweise irgendwo gepflegt und administriert wurde. So, und wir machen zum Einstieg ein Audit. Also, dass wir wirklich wissen, okay, was erwartet uns, wo steht der Kunde? Und das ist für den Kunden eigentlich auch schwarz auf weiß, hinterher gibt es einen Auditbericht. Ist für den Kunden dann einfach wirklich auf Papier zu sehen, okay, was habe ich im Zweifel für Lücken, was funktioniert gut? Und daraus ergibt sich für uns dann in der Regel immer so ein Handlungsplan. So, und den bauen wir dann perspektivisch mit den Kunden auf und sagen, hey, das empfehlen wir tatsächlich per sofort. Das kann man perspektivisch irgendwann mal umsetzen. Und so entwickeln wir einfach die Infrastrukturen weiter und können da die Kunden sehr, sehr gut mitnehmen und entwickeln.
Mhm. Und ist es jetzt so, dass ihr dann vertriebstechnisch aktiv auf die Kunden zugehen müsst? Oder sind die Kunden mittlerweile so weltoffen, sag ich mal, oder so bewusst, ist das Bewusstsein so krass mittlerweile, dass sie von euch, von sich auf euch zukommen und dann sagen, ja, pass auf, wir haben hier ein Thema, wir wollen das jetzt einfach angehen?
Auch das ist ein ganz gesunder Mix. Natürlich müssen wir auf die Kunden zugehen, oder Akquise betreiben. Aber es kommen oft mittlerweile viele zu und sagen, hey, hier habe ich, glaube ich, Bedarf. Jetzt gerade mein NIS 2 ist mittlerweile in jeder Munde. Das sind dann schon Themen, wo viele Unternehmen aktiv werden und dann entsprechend auf uns zukommen und sagen, wir müssen hier was tun oder schaut, macht mal ein Audit, damit wir einfach wissen, woran wir sind oder was wir noch tun müssen.
Mhm. Ja, finde ich beachtlich natürlich, klar. Ich meine, wenn ich das so auf uns projiziere, ich glaube, wir haben halt auch immer mal wieder Themen. Gott sei Dank sind wir da recht gut aufgestellt. Trotzdem gelingt es uns meistens aus dem Inneren heraus dann doch wieder irgendwelche Fehler zu machen, wo sich später herausstellt, hätte auch anders ausgehen können.
Ja, sehr häufig. Es wird sehr, sehr häufig unterschätzt, dass die menschliche Komponente hier natürlich echt eine sehr, sehr große Rolle spielt. Es ist halt, ja, viel Technik. Nichtsdestotrotz, wenn ich das Personal nicht abhole, wenn ich das Personal nicht regelmäßig schule, mache ich da natürlich auch wirklich im Zweifel Tür und Tor auf.
Hm. Ja, Wahnsinn. Okay, gehen wir nochmal ein bisschen zurück. Du hast gesagt, du hast ein Studium gemacht. Was hast du davor gemacht? So.
Ich habe tatsächlich nicht studiert. Ich habe eine Ausbildung zum Fachinformatiker und habe davor tatsächlich, ja, ich habe meine mittlere Reife abgeschlossen und habe viele, viele Jahre, war ich im Leistungssport und dann zwischenzeitlich natürlich auch im Profisport unterwegs. Also ich habe Badminton gespielt. Mhm. Hab mit 7 Jahren angefangen und das hat sich dann gezogen bis 2002. Das war dann so mein Ende in dem Moment, was ist sportlich, was zumindest die aktive Sportskarriere im Badminton angeht. Ja, und bin dann tatsächlich in der ersten Bundesliga gespielt, viele Jahre in der Nationalmannschaft gespielt und auch einmal mehr oder weniger die gesamte Welt gesehen dadurch. Ja.
Das ist auch krass. Dann kennst du wahrscheinlich auch aus dem Badminton noch Langenfeld.
Ja, selbstverständlich. Ja. 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 Ja, mein ehemaliger Doppelpartner, viele Jahre, der kam aus Langenfeld, ja.
Okay, die Halle ist quasi auf dem Gelände, wo ich zur Schule gegangen bin.
Ach, krass.
Deswegen, ein Freund von mir hat auch Badminton gespielt, da waren wir ab und an mal, wenn Spiele da waren, sind wir rübergegangen. Wir haben auch in unmittelbarer Nähe gewohnt, also das war für uns ein bisschen Heimspiel dann.
Okay.
Immer mal vorbeizugehen. Bei mir hat es fürs Badminton nicht gereicht. Ich bin halt irgendwann in Fußball gegangen, allerdings bei weitem nicht mit der Leistung, die du da aufgebracht hast. Würdest du sagen, dass es dir dieser Leistungssport, der Profisport, was für deine Mentalität gebracht hat als Unternehmer?
Ja, definitiv. Also ich bin unfassbar dankbar dafür. Die Sportzeit hat einfach geprägt. Also es sind viele, viele Kriterien, die mir immer wieder auffallen. War mir zu Beginn meiner Selbstständigkeit gar nicht bewusst. Man hat es einfach so hingenommen, man hat einfach Themen gemacht und irgendwann sich überlegt, okay, warum habe ich jetzt zum Beispiel das Verhalten und mein Gegenüber zum Beispiel nicht. Und das muss ich mir auch erstmal bewusst machen. Und doch, es gibt viele, viele Eigenschaften, die ich aus dem Sport mitgenommen habe und die mir heute echt gut tun.
Hm. Nennen wir vielleicht ein, zwei Beispiele?
Allein so ein Thema mit Durchhaltevermögen. Ja. Also ich habe eine Strategie, ich muss drauf trainieren. Habe ich heute im Business genauso, ja. Ich werde nicht von über Nacht, gibt es glaube ich selten einer, der über Nacht ein Unternehmen aufgebaut hat und sich, ja, ich sag mal, dumm und dämlich verdient, sage ich jetzt mal ganz salopp. Das ist eins der Themen, einfach dieses Durchhaltevermögen zu haben. Okay, alles klar, ich habe meine Strategie und ich laufe jetzt einfach in die Richtung. Aber dann auch die Stärke, die mentale Stärke letzten Endes zu sagen, okay, es wird nicht alles glatt gehen und ich muss mich hier und da einfach mal meinen Kurs verändern. Mhm. Und das zeigt mir immer wieder, wenn ich jetzt bei zwei Beispielen bleibe, wo ich sage, das zeigt mir immer wieder, dass da die Flexibilität, die da ist, oder auch die Denkweise, die da ist, die habe ich aus dem Sport. Ja, einfach zu sagen, ich gehe die extra Meile. Mhm. So, und das ist, glaube ich, im Sport da natürlich identisch. Hey, wenn ich jetzt auf irgendeinen Wettkampf hintrainiere, ich möchte, für mich war es damals ein großes Ziel, Europameisterschaften, Weltmeisterschaften mitzuspielen und ich wollte damals nach Sydney, ja, dann habe ich halt ein Ziel und da muss ich halt die Extrameile gehen.
Ja.
Da ist es nicht getan, die Standard-Trainingseinheiten zu absolvieren, sondern so, alles klar, ich stehe im Zweifel auch morgens um 4 auf und gehe nochmal anderthalb Stunden laufen.
Und hat es geklappt mit Sydney?
Nee, leider nicht. Es hat leider ein paar Weltranglistenplätze nicht geklappt. Schade, das war aber auch dann der Grund, weshalb ich dann gesagt habe, okay, ich höre jetzt an der Stelle auch auf, weil mit der Sportart einfach kein Geld zu verdienen ist. Zumindest war es zu meiner Zeit so. Heute musst du schon wirklich ganz, ganz oben irgendwo in den ersten ich sag mal, Top 10 der Weltrangliste stehen, damit sich es einigermaßen rentiert. Gerade Asien, da läuft's, da funktioniert's. Aber hier in Europa ist es schwierig.
Ja, würde ich persönlich jetzt auch so einschätzen. Man braucht ja gar nicht so weit zu gucken. Selbst im Handball, die verdienen gutes Geld und trotzdem werden sie aber nach ihrer aktiven Karriere weiterhin alle Voraussicht nach arbeiten gehen müssen oder dürfen. Anders als im Fußball, das ist natürlich absurd.
Das sind ganz andere Summen, die da gezahlt werden. Auch wenn ich irgendwie in den Motorsport mal schaue, Formel 1 etc., das sind Summen, die sind jenseits von Gut und Böse, da sind wir weit entfernt. Und dafür ist ehrlich, also dann auch gerade im Badminton war mir die Gefahr zu groß, im Zweifel irgendwann mal eine Verletzung zuzuziehen und dann stehe ich halt da. Ja. Und da habe ich gesagt, okay, das reicht.
Ja. Bist du dem Sport denn weiterhin verbunden oder hast du komplett die Tür zugemacht und sagst, jetzt ist es auch gut?
Also spielen tue ich alle Schaltjahr mal, wenn die Knochen noch irgendwie mitmachen. Ja, man muss fairerweise sagen, die Knie hat es natürlich, die hat es mitgenommen für in der Zeit. Aber ich bin dem Sport noch wirklich sehr, sehr verbunden. Also auch was Sponsoring etc. angeht, da bin ich noch aktiv. Was ein bisschen Mentoring angeht, bin ich noch aktiv. Macht mir auch Spaß. Also ich glaube, das werde ich wahrscheinlich in meinem Leben nicht mehr los. Ja. Ich
kann es mir vorstellen, wenn du so tief da drin warst, dann wirst du es nicht mehr. Loswerden. Motorsport hast du jetzt zwei, drei Mal so halb angeschnitten. Du weißt selber, Motorsport bin ich auch begeistert, deswegen kommen wir nicht um dieses Thema drumherum. Jetzt weiß ich nicht, ob den Hörern das so bekannt ist, aber du bist ja selber im Motorsport jetzt auch aktiv und das nicht nur als Fan der Formel 1 oder der Tourenwagen, sondern du fährst selber.
Ja, das ist richtig. Ich bin vor drei Jahren durch einen sehr, sehr guten Freund. Ja, ich habe immer den Drang auch hier dazu gehabt mit schnellen Autos und hier Kart fahren, da Kart fahren. Und hat ein guter Freund, der schon seit vielen Jahren im Motorsport aktiv ist, hat gesagt, hey, wenn die Möglichkeit besteht, würde ich dir mal Bescheid sagen, dann kannst du vielleicht mal einen Gaststart hinlegen in der offiziellen Rennserie. Ja, und die Zeit war dann vor drei Jahren mal reif, rief er mich an, sagt, in 6 Wochen kannst du starten. Bist du dabei? Sag ich, ja klar, bin ich dabei. Und scheinbar habe ich mich da nicht ganz so schlecht angestellt. Dass dann einfach die Frage auch vom Rennstall da war, hey, magst du nächste Saison komplett fahren? Magst du wirklich aktiv fahren? Bin dann in der ersten Saison nur die halbe, hab mir das Auto quasi geteilt mit einem Kollegen. Wir haben dann in dem Jahr schon die 3-Liter-Klasse gewonnen gemeinsam. Ja, und dann war es für mich klar, einmal Blut geleckt, jetzt bleibst du auch drin. Hab mir dann Ende vorletzten Jahres, nach der ersten Saison quasi, dann ein eigenes Fahrzeug zugelegt. Ist in der Betreuung quasi im Rennstall. Und bin halt letztes Jahr das erste Jahr in der 3,8-Liter-Klasse gefahren. Ich fahre in der größten österreichischen Rennserie im Austrian GT. Ja, und bin dann Klassenzweiter und Gesamtzweiter geworden letztes Jahr. Ja,
herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön.
Mit letzten Endes einem Dreivierteljahr Rennerfahrung ist das schon beachtlich, ja?
Ja, scheint irgendwie Blut zu liegen, ja.
Ja, geil. Hast du da Mentoren gehabt? Fahrlehrer, Instruktoren?
Habe ich jetzt. Muss man fairerweise sagen. Ich habe natürlich Mentoren, die mir bei Fahrtrainings sozusagen, die mich da unterstützen, die mich auch an den Rennwochenenden unterstützen. Klar, das ganz ohne geht's halt nicht. Also ich glaube, bis zum gewissen Maßen ist es okay, wenn man Talent mitbringt, aber dann braucht es natürlich einen Trainer.
Was würdest du sagen, ist das Schwierigste auf der Rennstrecke?
Das Schwierigste auf der Rennstrecke für mich, ehrlicherweise, ja, so den richtigen Moment zu mal hier und da wirklich in den Zweikämpfen den richtigen Moment zu suchen, okay, jetzt greife ich an. Und dann auch wirklich konsequent zu sagen, alles klar, ich ziehe das jetzt durch oder muss ich dann vielleicht doch nochmal auf die Bremse, weil es nicht gereicht hat. Und jetzt muss man immer noch sagen, es ist Amateur-Motorsport, wo wir uns bewegen und das ist von den meisten Fahrern ist das Eigentum mit den Fahrzeugen, ist bei der Formel 1 natürlich was ganz anderes. Ja, da geht man ganz anderes Risiko ein, machen wir nicht. Passiert da trotzdem, man touchiert sich mal irgendwie. Aber das ist schon für mich eine Herausforderung, zu sagen, hey, okay, wann greifst du jetzt an oder wann machst du jetzt die Tür zu für deinen Hintermann? Muss halt irgendwie alles so halbwegs fair, logischerweise auch bleiben.
Nee, absolut. Wie läuft so ein Rennwochenende dann ab? Oder fangen wir anders an, wie viele Rennwochenenden habt ihr in der Saison?
Es sind 8 Rennwochenenden, A2, also pro Wochenende immer 2 Rennen, Samstag, Sonntag, heißt Donnerstags Anreise, freitags ist freies Training, 3 bis 4 Stints, die wir fahren. Und dann haben wir in der Regel samstags morgens ein Qualifying für beide Tage und quasi das erste Qualifying fürs erste Rennen dann am Samstagnachmittag und dann haben wir sonntags in der Regel dann nochmal ein Rennen. Und da zählt halt das Qualifying. Ja. Entweder das Qualifying das zweite Qualifying oder dann teilweise auch die, das ändern sie immer mal wieder, dass dann das Rennergebnis vom Samstag zählt für die Startaufstellung.
Ja gut, also ähnlich, ein bisschen ähnlich wie in der Formel 1 mit dem Sprintrennen.
Richtig, genau.
Ja, okay. Und das heißt also donnerstags Anreise, mentale Vorbereitung fängt ja möglicherweise schon vorher an. Fährst du dann auch Sim vorher, um die Strecken kennenzulernen? Oder sagst du, ich setze mich einfach ins Auto und teste?
Ehrliche Antwort?
Gerne.
Bis heute noch nicht im Sim gesessen. Okay. Nee, klar, mein letztes Jahr waren natürlich viele Strecken für mich komplett neu.
Ja.
Die haben wir natürlich jetzt aufgenommen. Ja, habe meine Bremspunkte mit den Mentoren festgehalten. Aber es war vieles letztes Jahr gerade. Einfach ins Auto steigen und probieren, was geht.
Das finde ich sehr, sehr beachtlich. Ich meine, dafür brauchst du ja wirklich auch ein Talent und so diese innere Begeisterung, um wirklich zu sagen, okay, jetzt setze mich ins Auto. Und ich meine, am Ende des Tages, man darf das ja nicht vergleichen mit einem normalen Straßenfahrzeug. Ja, es sind seriennahe Fahrzeuge irgendwo, aber du sitzt ja drin und du hast einen Helm auf und das Sichtfeld ist eingeschränkt. Das ist ja nicht mehr, als wenn wir uns einfach so ins Auto setzen und irgendwie über die Autobahn oder Landstraße fahren. Du siehst ja viel weniger. Und dann auf den Rennstrecken, die ja auch nicht zwingend dadurch bestechen, dass du allzu weit vorausschauen kannst, finde ich das schon krass.
Ist schon ist ein ganz anderes Autofahren. Ja. Ich meine, auch die Autos, es ist ja kein umgebautes Auto, sondern wirklich ein reiner Rennwagen, so gebaut von Werk aus. Ja, es verhält sich natürlich auch ganz anders als ein Straßenwagen. Das,
logisch.
Ja, und weißt du mal ganz ehrlich, das eine oder andere Kiesbett habe ich mitgenommen. Wird doch nicht das letzte Mal gewesen sein. Bleibt halt nicht aus. So, und ich bin schon auf der einen Seite echt vorsichtig, aber ich riskiere es halt auch mal. Ich sage, okay, alles klar, ich gehe mal an die Grenzen und wenn es schief geht, geht's halt schief und ich lande im Kiesbett, aber dafür ist es halt da.
Eben drum. Ich meine, Gott sei Dank, auch die Autos sind da deutlich, deutlich sicherer gebaut und mit allem drum und dran, mit Käfig, Gurten und Co., dann tut wahrscheinlich weh, aber man kiesbett jetzt nicht, es tut mental weh.
Richtig.
Aber dann ist auch gut.
Ja, auch so ein Dreher muss man wieder aus dem Kopf rauskriegen. Ja, wenn du natürlich dann nach so einem Dreher wieder weiterfährst und bist dann wieder in der gleichen Kurve, das macht halt schon was mit deinem Kopf. Und ja, das ist dann wieder, wo ich sage, ganz klar eine gewisse mentale Stärke brauchst. Mhm. Okay, ich blende das jetzt wieder aus. Ja, und fahre dann jetzt nicht die Kurve dann nur in der halben Geschwindigkeit, sondern ich probiere es halt dann wieder, da wieder halbwegs gescheit durchzukommen. Das ist schon, hat mich auch immer wieder gefordert.
Ja.
Aber das finde ich einfach, das gibt mir so, ja, ich bezeichne, es gibt mir so ein bisschen den Kick, an die eigenen Grenzen zu gehen, zu gucken, hey, was kann das Auto, was kann ich? Und ja, mal gucken, was am Ende bei rauskommt.
Ja, absolut. Also das ist schon sehr, sehr krass, was dabei rauskommen kann. Was sind so deine Ziele noch im Motorsport?
Ich sag mal, in dem Leben werde ich jetzt Formel-1-Fahrer werde ich nicht mehr. Dafür bin ich einfach zu alt. Das wird nichts mehr. Aber mal schauen. Also ich meine, ich fahre jetzt dieses Jahr werde ich auch noch mal in der 3,8-Liter-Klasse fahren. Dieses Jahr ist ganz klar das Ziel, den Sieg zu holen. Ja, und dann irgendwann mal tatsächlich auch mal in die 4-Liter-Klasse zu wechseln. Ist ehrlicherweise, ich lasse es offen.
Mhm.
Ja, das, solange es mir Spaß macht, das ist für mich ein schöner Austausch zu meinem Business-Alltag, weil ich einfach 3 Tage wirklich komplett im Tunnel bin, was komplett anderes sehe. Mal schauen, wie weit die Reise geht, wie lange Spaß habe und ja, vielleicht wird ja doch noch mal irgendeiner auf mich aufmerksam.
Ja, wer weiß. Ich finde es extrem gut. Ich habe es auch früher so ein bisschen mehr mitverfolgt, GT Masters noch zum Beispiel. Das war halt auch Wahnsinn, was da schon für ein Aufwand war dann am Ende für die Fahrzeuge. Was das für ein riesen, auch gigantisch großes Starterfeld, fand ich. Ich kriege nicht mehr zusammen, wie viele es waren, aber aus meiner Sicht zu viele Autos. Und da aber auch bunt gemixt von mehr oder weniger hauptberuflichen Fahrern bis hin zu ja wirklich Amateurfahrern, die sich reingebucht haben irgendwo. Und das zu sehen, wie das dann aber auch wirklich auseinandergeht auf der Strecke, das ist unglaublich gewesen.
Ja, das glaube ich. Ich meine, haben wir in der Serie genauso. Es sind halt einige Fahrer dabei, die viele Jahre einfach profimäßig unterwegs waren, dann laufen die Verträge aus mit Sponsoren etc. und dann fahren sie halt in der Klasse oder in der Rennserie einfach weiter. Von daher ist es eigentlich mal ganz, ganz schön zu sehen, okay, wo kannst du dich, mit wem kannst du dich messen? Und das macht es letzten Endes einfach aus.
Was würdest du sagen, wer war der beste Formel-1-Fahrer letzte Saison?
Puh, also ich bin tatsächlich, so ein bisschen Verstappen-Fan, von daher.
Sympathisch. Ja, also bei ihm glaube ich, McLaren hat einfach davon profitiert, dass Red Bull ein unglaublich bescheidenes Auto hatte in der ersten Halbserie. Und dann später, auch in der zweiten Halbzeit, war das Auto nicht gut. Aber Verstappen war einfach on point und hat das, was möglich war, aus diesem Wagen rausgeholt.
Absolut, ja.
Ich finde es extrem beachtlich, wenn man sieht, okay, Norris und Piastri, ein vergleichbares Auto und fahren beide mehr oder weniger auf dem Platz gleich.
Ja.
Ja, zwei, drei Plätze dazwischen. Aber wenn wir uns jetzt angucken, was über Jahre bei Red Bull war, wir haben Verstappen und dann haben wir einen Perez, wir haben einen Tsunoda. Mal schauen, was jetzt diese Saison passiert. Aber die sind meilenweit auseinander.
Total, ja. Also von daher deshalb, also finde ich schon sehr beachtlich, was Verstappen da mit dem Auto liefert. Ja,
ja, ich finde den Typen auch krass.
Ja.
Also der hat ja nichts anderes im Kopf außer Rennsport. Und wenn der fertig ist, ab in den Sim. Wenn das zu langweilig ist, dann nochmal schön Nordschleife und
genau,
dann nochmal in eine Rennserie rein. Ja. Absolut. Der brennt komplett für sein Thema.
Ja,
das
total.
Finde ich richtig geil.
Ja, absolut. Aber ich glaube, nur so funktioniert es. Also wenn du für das brennst, was du tust, kann, glaube ich, also es ist die Grundvoraussetzung ja. Für mich, ja.
Ja, muss ja, weil sonst tatsächlich wird es nicht funktionieren. Jetzt kommen wir nochmal vielleicht zurück zum Thema IT. Vielleicht schaffen wir es nochmal zum Motorsport, mal schauen. Hast du gesagt, okay, jetzt sind wir hier in Deutschland gut aufgestellt. Warst aber auch, das habe ich auf LinkedIn gesehen, ich glaube Ende letzten Jahres warst du international unterwegs auf einer Konferenz in Dubai eingeladen als Speaker. Nimm uns da vielleicht gerne mal mit, wie das zustande kam.
Ja, ich wurde Anfang letzten Jahres irgendwann angeschrieben, angefragt, weil sie am Schauen waren, haben wohl jedes Jahr ihr Summit zu dem Thema. Und haben das eine Weile mitverfolgt scheinbar, was ich auf Social Media treibe und was wir so als Unternehmen machen. Dann wurden die einfach angefragt, okay, würdest du uns zur Verfügung stehen für die Konferenz, uns da deinen entsprechenden Vortrag halten? Ja, und dann hab's mir überlegt, hab mir das angeschaut, was die letzten Jahre da bewegt haben, und machen wir uns nichts vor, der Markt da ist natürlich auch extremst interessant. Und hab dem dann irgendwann zugestimmt, sag klar, bin ich gerne dabei. Und ja, parallel dazu wurden ja natürlich auch entsprechende CEOs aus verschiedenen Bereichen, aus verschiedenen Ländern entsprechend ausgezeichnet. Ja, das war nochmal so ein schönes Erlebnis und Ergebnis on top, was ich da mitnehmen durfte, damit ausgezeichnet zu werden.
Mhm. Aber ihr seid selber vor Ort nicht aktiv?
Wir sind Stand heute noch nicht aktiv, sind jetzt in einigen Gesprächen, wägen im Moment ab, okay, macht das Sinn oder in welcher Art und Weise macht das Sinn? Aber es ist noch keine finale Entscheidung gefallen.
Wahnsinn. Jetzt finde ich beachtlich. Ich meine, wir haben uns eben kurz darüber ausgetauscht. Ich bin natürlich absolut fasziniert von der Region, von Dubai als Stadt ja auch, aber primär davon, was möglich ist, wenn man halt konsequent die Visionen verfolgt und da auch nicht zu klein denkt, einfach weitermacht. Und ich finde, gerade ist es krass zu sehen, wie die sich weiterentwickeln und wie sie aber auch junge Startups ziehen, die im IT-Sektor, im AI-Sektor, Robotics aktiv sind.
Ja, es passiert halt einfach in der Geschwindigkeit, in der Art und Weise, wo wir halt in Europa, auch in Deutschland, meilenweit entfernt sind. Ne? Und das macht es halt einfach echt interessant auf der einen Seite und auch beeindruckend, ja? Wo wir auch sagen, okay, hey, das ist eigentlich ein Markt, da müssen wir hin. Aber jetzt natürlich nicht auf Teufel komm raus, sondern es muss einfach logisch, dass es sauber durchdacht sein. Und ja, deshalb sage ich auch, ist es echt ein sehr, sehr interessanter Markt. Und das, was in Dubai oder was die letzten Jahre in der Region einfach entstanden ist, ist schon sehr bemerkenswert.
Und, jetzt haben wir natürlich in Deutschland auch viel Bürokratie, auch was das Thema IT angeht und Sicherheiten und Datenschutz, haben wir vor Ort jetzt natürlich nicht. Oder anders, würdest du sagen, dass euch diese Regulatorik, die sich in den letzten Jahren aus meiner Sicht etwas verschärft hat, auch in die Karten gespielt hat?
In gewisser Hinsicht schon, aber man merkt natürlich auch, dass das Leben natürlich auch unfassbar. Also auch im Daily Business irgendwo mit den Kunden, hier eine Anordnung, da eine Anordnung. Ich bin ein Freund von der Regulierung, auch jetzt NIS 2 bin ich ein absoluter Freund davon. Das war längst überfällig, hier mal was zu tun, aber wirklich das kleinschrittig dann vorzugehen, was Gott sei Dank bei NIS 2 nicht so 100% der Fall ist, aber andere Themen, hier eine Richtlinie und da eine Richtlinie, damit leben wir natürlich extremst unsere Wirtschaft und auch unseren Bereich, absolut.
Nehmen wir uns mal kurz mit NIS 2, für die, die es noch nicht gehört haben?
NIS2 ist eine europäische Richtlinie, geht um Thema IT-Sicherheit und ganz klar geregelt kritische Unternehmen. Und in diese Kategorie fallen natürlich viel mehr Unternehmen rein als ursprünglich mal angedacht, was ich auf jeden Fall auch für richtig empfinde. Und da sind die Geschäftsführer oder die Geschäftsleitung sind ganz klar in der Haftung. Ja, wirklich sagen, okay, ich habe hier ein System, ich kümmere mich um das Thema und das fängt ja wirklich an. Es ist kein rein technisches Thema, sondern es ist ein Resilienzthema. So, wie geht es ein Unternehmen letzten Endes an und welche Maßnahmen werden ergriffen, um die ganzheitliche IT-Sicherheit irgendwo mitzunehmen und zu betrachten? Und das wurde jetzt Ende letzten Jahres, nachdem es eigentlich auf europäischer Ebene schon in Kraft getreten ist, Ende letzten Jahres erst in Deutschland in Kraft getreten. Ja, und es sind dann natürlich knapp 30.000 Unternehmen in Deutschland sind gefordert. Ja, und wir erleben hier noch, also es gibt wenig Unternehmen, die sagen können, wir sind komplett fertig mit dem Fahrplan sozusagen. Also einfach mal, um eine Zahl in den Raum zu werfen. Wir sind bei knapp 40%, die sagen, ja, wir haben schon mal angefangen, wir sind ganz gut dabei. Aber wir haben immer noch irgendwie an die 10-12%, die sagen, wir haben noch gar nichts gemacht. So, das bei 30.000 Unternehmen ist dann schon ein entsprechender Wert.
Ja, und mal so realistische Einschätzung von euch, wie lange würde es brauchen, bis alle in einem Fahrwasser sind, wo man sagt, jo, jetzt passt es?
Naja, kommt natürlich auch so ein bisschen auf die Firmen, auf die Größenordnung an, aber es ist ein Thema, bis ich mal so weit bin, sage ich, fühle mich gut damit, geht ein gutes Dreivierteljahr bis Jahr mal drauf.
Wow, Wahnsinn.
Je nachdem, mit welcher Geschwindigkeit ich letzten Endes das Thema angehe.
Ja, klar. Und wen betrifft es denn dann konkret?
Das sind natürlich, also gerade, wie gesagt, die kritischen Unternehmen, sei es Energie, sei es Wasserversorgung, im Medizinbereich, das sind so die primären, aber natürlich haben wir natürlich auf der anderen Seite auch genau den Baubereich. Ich meine, wir haben es jetzt in Berlin vor ein paar Wochen gesehen, ein paar Tage kein Strom, zählt da genauso mit rein. Ne? Und das darf dann natürlich an der Stelle nicht passieren.
Nee, das darf aus vielerlei Hinsicht nicht passieren, aber aber wenn du sagst, 30.000 Unternehmen, und 10% war, glaube ich, die Zahl davon, haben noch gar nichts gemacht. Wie viele IT-Dienstleister gibt es, die das dann leisten könnten? Einfach um mal zu wissen, wie viele Kunden im Durchschnitt auf euch entfallen würden.
Es sind schon viele. Also eine genaue Anzahl tue ich mir jetzt ehrlich, also schwer zu sagen, aber es sind schon viele da, die an der Stelle unterstützen können. Es bedarf halt, ja, auf der einen Seite das Awareness, dass die Dienstleister aktiv dann auch auf die Kunden zugehen. Das passiert auch in vielen Fällen nicht, erleben wir auch immer wieder. Und dass es dann wirklich zu einer Geschäftsleitung, zu einer Chefsache gemacht wird. Das ist halt ein Thema.
Und was würdest du sagen, müsste ich jetzt heute als Geschäftsführer zwingend verstanden haben, wenn es in Richtung Zukunft des eigenen Unternehmens geht?
Wir hatten vorhin mal ganz kurz drüber gesprochen, was das Thema Audits angeht. So, das ist eigentlich so der Einstieg, mal wirklich zu sehen, zu beleuchten, wo stehe ich eigentlich mit meinem Unternehmen, was habe ich an technischen Voraussetzungen schon geschaffen. Da mal wirklich gezielt drauf zu schauen, aber auf der anderen Seite, es steht und fällt dann wirklich viel mit dem eigenen Personal. Heißt, ich muss das Personal regelmäßig schulen. Da ist es auch nicht getan, dass ich das Personal nur einmal schule und danach läuft's. Nee, das sind, weißt du selber, wie schnell die Entwicklung voranschreitet. Ich muss das Personal regelmäßig abholen und auch in einer Art und Weise schulen, dass sie auf die Themen aufmerksam werden. Ich meine, gerade so ein Thema mit Deepfakes, das ist ja auch so was immer mehr im Kommen ist. Da muss ich halt die Leute mit abholen.
Zwei Fragen, die darauf aufbauen. Mal die erste. Bietet ihr oder würdet ihr auch diese Art von Schulungen anbieten, regelmäßig? Also, dass ihr sagt, okay, wir kennen jetzt euren Stand, wir haben das Audit gemacht, wir haben euch auf einen gewissen Stand angehoben, dass ihr regelmäßige Schulungen anbietet?
Ja, das machen wir tatsächlich. Also das machen wir nicht nur mit Bestandskunden, das kommen auch teilweise Kunden, auf Unternehmen auf uns zu und sagen, hey, ich habe jetzt hier Bedarf, sei es jetzt irgendwie zweimal im Jahr, dreimal im Jahr, dann schult bitte unser Personal, dann machen wir das auch an der Stelle. Ja.
Ja, virtuell oder vor Ort?
Sowohl als auch. Also überlassen wir dem Kunden. Sind wir komplett offen für. Ich bin allerdings gerade bei so einem Thema, bin ich ein Freund von vor Ort.
Ja.
In der Präsenz, ja.
Finde ich persönlich auch etwas angenehmer. Tatsächlich könnt ihr als Lehrende sehen, wer hört denn jetzt zu oder nicht und wer lässt nur Teams laufen und macht halt irgendwas anderes.
Absolut, ja.
Ja. Okay. Und die zweite Frage, die kam, gerade das Thema Deepfakes. Ich meine, es ist unglaublich einfach, Stimmen zu imitieren, Videos zu machen von Personen. Und es wird immer, immer schwieriger, das Ganze irgendwie nachzuvollziehen. Was glaubst du, wie sieht die IT-Sicherheit in 5 bis 10 Jahren aus?
Boah.
Wie kann sie aussehen?
Wie kann sie aussehen? KI wird eine Riesenrolle spielen. Ich meine, wir erfreuen uns auf der einen Seite der KI, auf der anderen Seite ist es aber unfassbar, was auch in einem, sagen wir, auf der anderen Seite passiert. Wirklich Cyberkriminelle, was an KI nutzen. Heißt, ich brauche natürlich, oder wir werden Tools brauchen, wo ein menschliches Zutun im ersten Moment einfach mal nicht benötigt wird. Also das ist auch nicht, dass ich wirklich sagen kann, hey, das sind bestimmte Themen, bestimmte Punkte, die schon ausgelagert sind, wo eine KI schon anspringt. Ja, ist es Stand heute ja schon. Mal sagen, okay, ich kann mit einem Menschen nicht mehr alles abdecken, ich brauche entsprechende Mechanismen, die, wo mich eine KI darauf hinweist oder schon mal die ersten Maßnahmen ergreift. Das hilft mir ja im Zweifel auch nichts, wo ich nur den Hinweis bekomme, hey, hier gab es einen Angriff, sondern im besten Falle schon, dass die KI schon automatisch schon mal die ersten Aktionen vornimmt. Und das wird sich in den nächsten Jahren noch massiv verschärfen, in meinen Augen. Dass einfach die KI entsprechende Arbeiten, Funktionen übernimmt, die ein Mensch nicht leisten kann. Hm. Der Mensch wird natürlich nach dem Nachgang wieder draufschauen müssen, klar, das steht völlig außer Frage. Aber so die ersten Steps, und ich, meiner Meinung nach, werden die halt viel intensiver.
Könnte auch so eine Art präventive Sicherheit möglich sein oder so vorausschauen, also dieses ganze Predictive, dass man sagt, okay, jetzt analysieren wir Daten von Unternehmen, die Sicherheitsvorfälle hatten und berechnen Wahrscheinlichkeiten, wie sehr das auf das entsprechende Unternehmen selbst dann zukommen kann?
Wird in Teilen ja schon heute schon so gemacht, und das wird auf jeden Fall, das ist definitiv der Weg, ja. Da wird es in die Richtung wird's gehen.
Okay, wie würde so eine grob so eine Infrastruktur aussehen können? Weil jetzt so bei uns im Mittelstand, ja, wir haben eine Firewall, wir haben Antivirenprogramme, so. Dann gibt es wahrscheinlich trotzdem immer noch sehr viele Möglichkeiten, dass da Probleme entstehen.
Da seid ihr schon mal einer der Unternehmen im Mittelstand, die sagen, hey, wir haben einen Virenscanner und eine Firewall. Wir erleben tatsächlich Stand heute immer noch Unternehmen und nicht mit einer nicht unbeachtlichen Größe, die dann sagen, ich habe eine Fritzbox im Serverraum stehen und das war's. Und natürlich sind das die kleinsten Hürden Stand heute. Also ich werde immer wieder gefragt, hey, ich habe einen Virenscanner, reicht doch, oder? Sag ich, naja, komm drauf an. Von daher ist das wirklich so, dass der Einstieg, und nach oben gibt es natürlich viel, viel mehr. Heißt, auch im Monitoring, da passiert einfach viel mehr. Ja, Zero Trust ist einfach ein Thema, was immens am Kommen ist. Ich kann es vielleicht mal kurz erläutern. Zero Trust ist einfach, dass ich nur so viele Rechte, oder im Prinzip geht das Netzwerk davon aus, dass ich gar keine Rechte habe. Ja, dass die Benutzer keine Rechte haben. Ich vertraue keinem. Und dann muss ich halt wirklich zusehen, dass ich das Rechte, die Rollen entsprechend vergebe und sage, okay, jeder darf nur das machen, was er für seine tägliche Arbeit braucht und nicht mehr. Und sobald da irgendwas anderes passiert, nebenher passiert, springt das Monitoring an, sagt, hey, hier ist irgendwas passiert, was nicht dazu passt. Alles, was auch wir mit als erstes machen bei den Kunden, sagen, hey, es gibt keine Adminrechte mehr. Es gibt in vielen Unternehmen, wo die User noch Adminrechte haben, weil sie sich noch lokal irgendwie eine Software installieren müssen etc. Nee, das muss weg. Mhm. Ja, auch lokale Adminrechte gibt es nicht. Dann muss ich schauen, dass ich die Admin-User entsprechend, dass ich nicht 10 Admin-User habe, sondern für verschiedene Bereiche einfach einen Admin habe, der nur zum Beispiel nur den Mail-Server administrieren kann. Der nächste darf halt die AD wiederum administrieren. Also da möglichst die Angriffsflächen klein zu halten. Nächster Schritt, eine Netzwerksegmentierung. Ja, ich kann, wenn ich eine Produktion habe und habe ein Büro, dann teile ich das entsprechend auf in verschiedene Netzwerke. Teilweise laufen die Telefone, das sind IP, in der Regel meistens IP-Telefone in den Unternehmen, laufen die im gleichen Netz. Nee, dann fange ich an zu segmentieren, sage, okay, das ist mein Produktionsnetz, das ist mein Büronetz, das sind meine Telefone, hier habe ich vielleicht noch Drucker. Einfach sauber zu trennen. Das heißt, wenn ein Bereich aus welchem Grund auch immer angegriffen wird und erfolgreich gehackt wird, habe ich aber nicht sofort in allen Bereichen den Schaden. Und das ist eins der Stand heute, wirklich eins der Themen, die man dringend angehen sollte. Macht natürlich keinen Sinn, wenn ich nur 3 Geräte im Netz habe, aber ab einer gewissen Größe auf jeden Fall sehr sinnvoll und ratsam.
Das macht absolut Sinn, klar. Wie ist denn eure Erfahrung oder Einschätzung zu dem Thema, zum Beispiel, also ich weiß, wir haben hier das Thema gehabt früher, dass wir Wechselrichter haben von der Photovoltaikanlage, die ja auch irgendwo kommunizieren, die wo da auch nicht klar war, okay, also Wechselrichter jetzt mal exemplarisch für irgendwelche Geräte, die du halt einfach ins Netz mit reinnimmst. Wie sind so eure Erfahrungen, wie anfällig sind denn Fremdgeräte fürs Hacking?
Extrem. Letztendlich suchen sie egal, wo sie irgendwo den Einstieg in das Unternehmen oder ins Netzwerk letzten Endes finden. Auch da ganz klare Trennung, wirklich zu sagen, Wechselrichter raus aus dem produktiven Netz und muss irgendwo separiert werden. Auch darüber bestehen Möglichkeiten, entsprechend einzudringen.
Wäre es jetzt eine Option zu sagen, man baut ein Netzwerk, wo man dann letzten Endes alle externen Geräte einfach reingibt?
Ja, im Prinzip baut man ja, man geht ja hin und trennt sie nach VLANs, nennt man das entsprechend. Heißt, ich habe einen Switch, wo gerne alle Geräte angeschlossen sind, aber ich unterteile dieses halt einfach entsprechend in verschiedene VLANs und sage, okay, das eine kann mit dem anderen kommunizieren oder kann nur in eine Richtung kommunizieren, aber nicht zurück.
Okay.
So trennt man die Themen einfach.
Okay, ich bin da komplett, also ich glaube, ich kriege den Switch und so, das kriege ich alles verbunden, das passt. Zu Hause habe ich auch 2 verschiedene Netzwerke, aber dann hört es auch fairerweise auf. Also
ja, es wird halt irgendwann sehr, sehr komplex.
Ja.
Und da sage ich halt, jeder hat so seine Kernkompetenz und braucht es halt irgendwo jemanden, der sich mit der IT oder mit den Themen genau auskennt. Ja.
Wie steht ihr zum Thema private Internetnutzung im Unternehmen?
Sprich mit Privatgeräten?
Sowohl als auch. Sowohl mit Privatgeräten, also weiß ich nicht, bringe mein Handy mit, was ich privat natürlich nutze, wenn ich vielleicht kein Diensthandy habe, logge mich hier im WLAN ein und keine Ahnung, dann habe ich natürlich automatisch WhatsApp, Facebook, Instagram und Co., was auch immer alles drauf ist. Und gleichzeitig aber auch über den Dienstrechner, keine Ahnung, in der Mittagspause nach Urlaub zu gucken.
Ich persönlich oder wir als Unternehmen raten davon tatsächlich ganz ab. Also auch dieses Bring Your Own Device war ja in viele Jahre in jeder Munde, bin ich ein absoluter Verfechter von. Also schwierig, weil ich habe halt keinen Einfluss, es sind keine gemanagten Endgeräte in dem Moment, sprich die Smartphones. Heißt, ich habe null Kontrolle. Ich kann nicht schauen, was ist auf den Geräten drauf, hat sich im Zweifel jemand das eingefangen und schleust es hier ins Netzwerk ein.
Ja.
So, und selbiges empfehle ich, eine klare Trennung irgendwo zwischen Arbeitsgerät und privater Nutzung irgendwo im Netz. Ich weiß, dass es in der Praxis nicht ganz einfach ist. Was wir irgendwo da schauen oder empfehlen, ist im Zweifel auch das WLAN zu trennen. Ganz sauber zu sagen, hey, das ist einmal das Produktiv, sprich mein Unternehmens-WLAN und ich habe eins für, sei es jetzt für Gäste oder ich habe eins für Mitarbeiter, die dann in der Mittagspause zum Beispiel trotzdem irgendwo surfen können oder das WLAN nutzen können. Aber die Geräte rate ich ganz, ganz klar von ab, Privatgeräte ins Netz zu lassen.
Okay, und macht ihr auch den Hardware-Vertrieb noch, wenn es jetzt darum geht? Oder sagt ihr, okay, nee, wir machen jetzt quasi in Anführungsstrichen nur noch die nachgelagerte Sicherheit?
Nee, wir machen tatsächlich auch den Hardware-Vertrieb. Also unsere Kunden kriegen ehrlicherweise eigentlich alles aus einer Hand. Von der Maus klassisch bis hin zum Server, zu der Server-Hardware machen wir wirklich alles. Ist halt nicht unser Kerngeschäft logischerweise. Heißt, wir machen das damit der Kunde jetzt nicht 3 Ansprechpartner braucht oder 3 Dienstleister braucht. Und das macht es für den Kunden natürlich letzten Endes irgendwo interessant.
Es ist absolut interessant. Ich meine, gerade jetzt aus Sicht des Mittelstandes ist es schon gut, wenn man halt einen Ansprechpartner hat für alles. Ich meine, in der Regel sind wir ja jetzt hier nicht keine IT-Experten, sonst hätten wir eine eigene IT-Abteilung. Aber dann brauchen wir halt jemanden, der uns echt unterstützen kann und der dann ja am besten Geräte, Software und das Ganze drumherum aufeinander abstimmt.
Ja, absolut. Und gerade weil es ja mittlerweile wirklich so komplex wird, ja, und ich muss halt schauen, wenn ich neue Software einführe oder bevor ich sie einführe, ich brauche halt irgendein Ökosystem, irgendein System, was führend ist und dockt die anderen dann letzten Endes an, damit ich einen Mehrwert auf der einen Seite habe. Und das können die meisten Unternehmen, die keine eigene IT-Abteilung haben, können das halt nicht. Also woher auch, ist auch kein Vorwurf, aber da ist die Expertise einfach nicht da. Und da gehen wir zumindest hin und sagen dem Kunden, okay, selbst wenn wir jetzt irgendwie 3, 4, 5 verschiedene Softwarehersteller bei dir im Haus haben, was ja völlig legitim und auch notwendig ist, aber du hast dann trotzdem einen Ansprechpartner. So, und wir decken das einfach ab und kommunizieren mit den Dienstleistern, mit den Herstellern und unterstützen dann die Unternehmen natürlich auch entsprechend bei der Implementierung. So, und damit hat dann der Kunde wirklich nur einen zentralen Ansprechpartner und weiß, dass ich entsprechend, dass so ein Migrationsprojekt entsprechend auch einfach funktioniert.
Okay. Und was sind so Sachen, wo du sagen würdest jetzt, okay, mit meinem heutigen Wissen, welche Dinge würdest du im besten Fall niemals an einen Dienstleister auslagern?
Was ich nicht zwingend auslagern nenne, aber ich sag so das Thema Dokumentation. Ich erlebe immer wieder, dass die Unternehmen nichts im Haus haben. Also sie haben keine Dokumentation, sie haben keine Passwörter und sind halt komplett aufgeschmissen. So, was mache ich im Zweifel, wenn der Dienstleister im schlimmsten Fall nicht mehr da ist? Oder ich den Dienstleister mal wechseln möchte? Und vor dieser Herausforderung stehen viele, viele Unternehmen. Das erleben wir wirklich en masse. Und da sage ich, hey, behaltet, das ist euer Kapital, das sind eure Themen. Behaltet die zumindest im Blick, dass zumindest was da ist im Haus. So, das zum einen. Auf der anderen Seite muss man natürlich schauen, okay, welche Daten gebe ich raus? Ja, was lagere ich im Zweifel aus, auch in der Cloud zum Beispiel? Sind es meine Buchhaltungsdaten, sind es Personaldaten, extrem sensibel? Das sind so Themen, das muss man ganzheitlich betrachten und sagen, okay, passt das für mich? Wo gebe ich es hin? Ja, und dann sind wir wieder beim nächsten Thema, was im Moment ja auch sehr, sehr heiß diskutiert wird, ist die digitale Souveränität. Ja, wo lege ich meine Daten irgendwo in der Cloud ab? Ja, sind es irgendwelche Hyperscaler, die in den USA sitzen oder sonst wo sitzen? Alles bedarf alles einer entsprechenden Analyse. Mhm. War aber damals für uns auch ein Thema vor 3 Jahren, wo wir gesagt haben, okay, sind mehr oder weniger jetzt gezwungen zu reagieren, sind mit einer eigenen Cloud, mit einem eigenen Rechenzentrum in Deutschland an den Start gegangen und haben gesagt, okay, damit kann ich aber meinen Kunden garantieren, die Daten bleiben in Deutschland, die sind nur bei uns. Mhm.
Haben wir in Deutschland genug Rechenzentren oder bräuchten wir mehr?
Wir brauchen mehr, aber sie kommen. Also wir werden aus dem Boden gestampft im Moment ohne Ende. Mhm. Die brauchen wir aber auch, bin ich ehrlich.
Ja. Okay. Ja, ich bekomme das ja hier mit bei uns im Gewerbegebiet, wird auch eins gebaut oder es wird aktuell erweitert und auch so ein Geschäftsmodell, das war mir gar nicht bewusst, dass es ja Investoren gibt, die nur Rechenzentren bauen und dann letzten Endes parzellenweise weitervermieten mit Service, der angebunden ist und so, das ist halt auch unglaublich spannend. Und klar, ich meine, KI braucht auch wahnsinnig viel Rechenleistung, die muss ja auch irgendwo liegen. Da geht es gar nicht mal um die Datenauslagerung.
Ja, absolut. Also gerade sagst du es richtig, KI bedarf oder braucht so viel Ressourcen, da werden wir noch einige Rechenzeiten brauchen. So, ich hoffe nur, dass irgendwann dann das Thema Strom nicht irgendwann hier in Deutschland zumindest der Engpass oder der Flaschenhals wird. Ja.
Das wäre jetzt fatal. Ja. Das muss man halt auch sagen. Wenn du jetzt dann oder jungen Unternehmern nochmal einen Rat geben könntest, was wäre der?
Disziplin auf der einen Seite, aber der Disziplin, sprich erstmal eine Vision zu haben, wo will ich hin und dann wirklich das Durchhaltevermögen. Wirklich sagen, okay, ich habe die Disziplin, ich ziehe das durch. Und man hört es halt immer wieder, ja klar, ich muss halt immer einmal mehr aufstehen, als dass ich hinfalle. Das ist jetzt auch nichts Neues mehr. Aber ich kann jedem nur sagen, hey, die Träume nicht, auf der anderen Seite die Träume nicht aufgeben und konstant einfach dranbleiben. Ja, weil ich ganz klar der felsenfesten Überzeugung bin, dass Fleiß das Talent schlägt.
Ja. Ja. Was war dein Traum?
Oh, mein Traum ursprünglich war ja wirklich, ging wirklich Richtung Sport. Also ich war Badminton-Profi und Weltspitze und so weiter und so fort. Das habe ich viele, viele Jahre so gelebt. Und mittlerweile, ja, verschiedene Bereiche. Ist es jetzt privat? Ist es beruflich? Wo wollen wir hin? Wo wollen wir auch ins Unternehmen noch hin? Und da gibt es schon Ziele. Also wir wollen noch schön weiter wachsen. Sag mal, ich bin in einem Alter, wo es mir extrem viel Spaß macht, wir noch viel bewegen können. Und wir haben, denke ich, auch die letzten Jahre so ein, nach wie vor, auch wenn wir jetzt letztes Jahr 20 Jahre alt geworden sind mit dem Unternehmen, so ein bisschen noch den Startup-Charakter, gerade nach der Transformation, die wir vollzogen haben. Ja, wir wollen einfach noch in Deutschland noch mit ein paar Standorten wachsen und ich glaube, da geht noch was.
Sehr cool. Das heißt, wenn Leute jetzt Ideen haben noch oder auf der Suche sind nach einem neuen Dienstleister, dürfen sie sich gerne auch bei euch melden.
Sehr, sehr gerne, ja.
Sehr cool. Abschließend die Frage, was dir aktuell mehr Sorgen macht, die technologische Entwicklung oder die menschliche Nachlässigkeit?
Letzteres. Die menschliche Nachlässigkeit, bin ich ganz ehrlich. Und die in den verschiedensten Bereichen, wenn ich jetzt gerade auf die IT-Sicherheit übertrage, ja, vielen einfach immer noch nicht bewusst, welche Gefahren lauern. Ja, das ist meine digitale Identität, mit der ich tagtäglich unterwegs bin. Das darf nicht unterschätzt werden. Und das macht mich hier und da echt extrem nachdenklich.
Mhm. Ja, ich würde das tatsächlich teilen, genauso. Überall Daten reingeben und dann am besten aber nirgendwo mit Karte bezahlen wollen.
Richtig, ja. Und ich meine, ich hab schon erlebt, dass das dann irgendwelche Bilanzdaten vom Unternehmen irgendwo bei ChatGPT landen etc. Aber ich sage, Leute, also das funktioniert halt in der Form nicht. Ja. Aber das ist ja nur ein Beispiel von vielen. Ne?
Ja, also kritisch wird es, ich meine, wenn du das mit deinem eigenen Unternehmen machst, ja, dann bist du selber schuld, aber schwierig wird es, wenn du das mit Kundendaten dann machst.
Absolut,
ja. Dann hast du irgendwann auch nochmal ein ganz anderes Problem möglicherweise.
So sieht's aus, ja.
Rian, hat mich extrem gefreut, dass du mein Gast warst. Abschließend möchte ich dir gleich das Wort nochmal geben. Darfst gerne ein paar persönliche Worte sagen. Ansonsten würde mich freuen, wenn du uns nochmal sagst, wo wir ja, dir folgen können, wo wir dich weiter mitbekommen können und wo wir dein Unternehmen finden.
Ja, vielen Dank auch nochmals von meiner Seite, dass ich heute hier sein durfte. Ich bin ehrlicherweise auf fast allen sozialen Kanälen zu finden. Also sei es LinkedIn, bin ich extrem aktiv. Da natürlich primär Content, was den beruflichen Teil angeht. Bin natürlich auch irgendwo auf sehr, sehr, sehr aktiv im Bereich Instagram. Sowohl halbwegs privat, sage ich mal, zu sehen. Natürlich meine Leidenschaft nach wie vor. Ich mache extrem viel Sport. Da ist noch relativ viel auf Insta zu sehen. Und natürlich auch Motorsport. Da sind wir genauso entsprechend vertreten. Heißt, würde mich freuen, wenn mir entsprechende Menschen folgen. Und ja, vielleicht kann ich mit meiner Leidenschaft, mit meinem Zutun den einen oder anderen motivieren, das eine oder andere zu tun. Oder sei es im sportlichen Bereich oder sei es im IT-Bereich, irgendwie aktiv zu werden und was zu tun, stehe ich jederzeit zur Verfügung. Ansonsten ja, mit der RAB IT GmbH stehen wir mit Rat und Tat zur Seite.
Hervorragend. Ich bin mir ganz sicher, dass es sehr viele Leute geben wird, die sich durch dich und deine Taten motivieren lassen. Und damit das noch einfacher ist, verlinken wir das Ganze einfach. Und dann wünsche ich dir alles Gute. Vielen Dank, dass du heute mein Gast warst.
Dankeschön.
Das war eine weitere spannende Folge von Talking Business Ideas. Vielen Dank fürs Zuhören. Um keine Folge zu verpassen, abonniere unseren Podcast und hinterlasse gerne auch eine Bewertung. Das hilft uns ungemein weiter. Für mehr Inspiration rund um Business und Mindset folge Kevin Tötmann auch auf Instagram. Kevin_Tötmann. Bis zum nächsten Mal bei Talking Business Ideas.